Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Es ist für mich was ganz Besonderes, heute hier sein zu dürfen, weil ich war letztes Jahr im Sommer bei euch beim Padercamp und so habe ich viele bekannte Gesichter hier schon gesehen und freut mich irgendwie, dass man so ein paar Leute kennt, wahrscheinlich später noch ein paar Gespräche zu führen. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, auch die Arbeit einfach vorstellen dürfen, euch ein bisschen in die Arbeit mit hineinnehmen dürfen. Ich habe einen Auslandseinsatz machen in Brasilien im Rahmen von meiner Bibelschulausbildung in Brake. Wir durften so, wie man sich das vorstellt, mit Missionaren so richtig bei indigenen Stämmen sein, also bei Indianern irgendwo im Stamm, 3 Stunden von der nächsten Großstadt entfernt. Um zu diesen Indigenen zu kommen, mussten wir Flüsse überqueren, mit dem Auto über Sandstraßen fahren. Und es war halt natürlich nicht das gewohnte Leben, es war alles ein bisschen anders, aber es war auch sehr herausfordernd, sehr cool. Man muss auch auf viele Dinge verzichten. Und so kam es, ich war für 3 Monate in Brasilien, so kam es, dass ich irgendwann nach 2 Wochen Ohrenschmerzen bekommen habe. Ohrenschmerzen, die mich geplagt haben. Aber ich so dachte, ach, Indianerherz kennt keinen Schmerz. Ich werde das schon irgendwie aushalten. Und so lebt man und man ist da und die Ohrenschmerzen werden irgendwie immer schlimmer. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir teilweise so uns benommen haben wie die Einheimischen dort. Also die hatten keine Duschen, die hatten keine vernünftigen Klos. Wir haben uns ja in so einem Fluss gebadet. Wir haben ein Stück Seife mitgenommen, haben einen Fluss rein, wo teilweise irgendwie Piranhas rumgeschwommen sind und haben uns da sauber gemacht. Und ich glaube, dadurch haben sich bei mir da ein paar Entzündungen ausgemacht. Aber ich war so, okay, ey, das stört mich voll, das nervt bis zum Gehtnichtmehr. Weißt du, man will eigentlich was machen, aber einen beklagen so die ganze Zeit diese Ohrenschmerzen. Irgendwann ging es sogar so weit, dass beide Ohren betroffen waren. Ich konnte voll schlecht hören. Wir waren dann in einer Kleinstadt, wo es keinen Arzt gab. Da habe ich mir diese Ohrentropfen geholt, die nichts gebracht haben. Aber irgendwann kam ich auf die schlaue Idee. Ich gehe ja nicht zum Arzt. Ne? Die nächste Stadt ist 3 Stunden entfernt, da geht ein ganzer Tag drauf. Also nach guter Manier habe ich an meine Mutter tatsächlich gedacht. Lustig, dass du da bist. Ich habe mir eine Zwiebel genommen, weil Mama hat das früher mal gemacht. Ich habe diese Zwiebel klein gerieben und diesen Saft in meine Ohren gepackt. Und ich dachte mir so, Mama hat das früher gemacht, also muss das ja bei mir auch helfen. Ich meine, wofür ist die Zwiebel nicht gut? Ein Zwiebelsaft gemacht, die Missionarin hat so eine Spritze genommen, mir das so in die Ohren getröpfelt. Und voller Freude und Zuversicht bin ich an Schlafen gegangen, um am nächsten Tag festzustellen, dass es nichts gebracht hat. Ich kann es nicht nachvollziehen. Aber es geht noch weiter. Und so überlebte man irgendwie die Tage mit diesen Schmerzen. Es hat einen wirklich voll genervt, aber irgendwie hat man sich so geweigert, zum Arzt zu gehen. Eines Tages waren wir bei einem befreundeten Bauern von dem Missionar. Also ein Milchbauer, wir haben bei ihm sogar ein Schwein geschlachtet. Und der ist irgendwann dann auf meine Ohrenschmerzen irgendwie ist aufhörig geworden. Hat wahrscheinlich der Missionar ihm gesagt und der meinte, ey, weißt du was, ich habe was für dich, auf Portugiesisch hat das gesagt, der Missionar hat das übersetzt, ich habe was für dich, das wird dir garantiert helfen, das hilft mir auch. Er hat so eine gelbe Flasche mitgebracht, aber da kann man auch sehen, ne? Der Fluss, wo wir uns sauber gemacht haben, teilweise haben die Einheimischen dort irgendwie Tiere zerlegt oder so, wahrscheinlich gab es deswegen irgendwelche Entzündungen in meinen Ohren, aber dann hat er so eine gelbe Flasche, oben links kann man sehen, mitgebracht und meinte, das Zeug bringt's. Ich dachte mir so, komm, wenn man schon Zwiebelsaft in den Ohren hatte, dann kann man wahrscheinlich auch das Zeug nehmen. Mein Ohr zur Seite gekippt und er tröpfelt mir da was rein und ich sitze da so und warte einfach, ja, warum nicht? Nehme mir aber irgendwann diese Flasche, ich konnte es nicht lesen, stand auf Portugiesisch was drauf, und habe den Missionar gefragt, ey Roland, was ist das? Er nimmt diese Flasche, grinst mich an und sagt, ja Kollege, das ist Massageöl. Und dann spätestens da wusste ich, okay, die Ohrenschmerzen werden bleiben. Dieses Massageöl wird nichts bringen. Ja, warum erzähle ich das? Ich glaube, manchmal ist es in unserem Glaubensleben so, dass wir geistig gesehen irgendwie durch Täler gehen, dass wir geistig gesehen irgendwie auch so eine Krankheit haben. Und ganz oft ist es so, der Stolz des Menschen, er will irgendwie nichts verändern. Man harrt irgendwie in dieser Situation drin aus, man findet sich irgendwie mit solchen Dingen ab und man lebt. Man lebt damit und lässt es einfach über sich ergehen. Man vergisst es einfach, dass man eigentlich krank ist, dass man Hilfe braucht. Und so lebt man einfach. Und so, wie es auch bei mir der Fall war, ich hatte diese Ohrenschmerzen, aber ich dachte mir so, ah, irgendwie wird das schon vergehen. Ne? Auch der Aufwand ist so groß, mit Brasilien irgendwo im Busch zu sein, statt sich aber einfach mal diesen einen Tag Zeit zu nehmen. Und im Endeffekt ist es darauf hinausgelaufen, dass ich Massageöl von irgendeinem brasilianischen Milchbauer in meine Ohren gekippt bekommen habe. Und ich glaube, auch dadurch hat man gemerkt, dass ich so eine gewisse Trägheit hatte, weil ich so mit diesen Ohrenschmerzen gelebt habe und wie gesagt, so auch in unserem geistlichen Leben. Wir wollen uns einige Verse anschauen aus dem Hebräerbuch. die uns, glaube ich, eine gute Anleitung sind, um mit geistlichen Problemen, mit Dürrezeiten oder mit Tälern umzugehen. Wenn wir mal schauen, bevor wir uns unseren Text anschauen, möchte ich gerne einmal zwei Verse mit uns betrachten, damit wir überhaupt eine Ahnung haben, wer die Hebräer sind, was sie ausgemacht hat. Hebräer 6, Vers 10 lese ich einmal kurz vor. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk und die Bemühungen in der Liebe vergesse, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dientet. Aber auch Hebräer 10, Vers 33, da ihr teils selbst Schmähungen und Bedrängnis öffentlich preisgegeben wart. Der Autor dieses Briefes, der unbekannt ist, zeigt den geistlichen Zustand dieser Zuhörer auf. Und wenn wir ja diese zwei Verse uns anschauen, dann kann man eigentlich davon ausgehen, okay, das sind Vorbilder am Glauben. Denen ist nichts nachzusagen, die machen ihre Arbeit gut, die verkündigen Christus in der Welt, an ihnen kann man die Liebe erkennen, in ihnen und an ihnen. Ist eigentlich nichts auszusetzen. Aber im gleichen Zuge, in dem anderen Vers, in Kapitel 10, erkennen wir auch, dass sie nicht nur durchdrungen waren von dieser Liebe, dass sie bemüht waren, sondern sie waren auch bereit, auszuharren für Christus. Sie waren bereit, Leid und Schmähungen auf sich zu nehmen. Also kann man davon ausgehen, dass man eigentlich an denen nichts aussetzen kann. Aber wenn wir uns dann andere Verse anschauen und diesen alten Zustand ausklammern, weil der Autor schreibt jetzt in ihre jetzige Situation hinein, dann erkennt man einen gewissen geistlichen Stillstand. Hebräer 10, Vers 13 lese ich einmal vor. Ja, Vers 12 soll das sein, ne? Wahrscheinlich Vers 12. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein sollt, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. In Kapitel 5 erkennen wir einen gewissen geistlichen Stillstand von diesen Hebräern, sage ich jetzt mal. Verse davor beschrieben, dass man eigentlich an denen nichts aussetzen kann, aber das war der alte Zustand. Und der Autor dieses Briefes, der diesen Brief an sie geschrieben hat, beschreibt jetzt ihren tatsächlichen Zustand, der viel mehr davon geprägt ist, dass sie irgendwie geistig gesehen in einer Talfahrt sich befinden, vielleicht auch in so einem Stillstand, einfach krank sind, vielleicht auch geistlich gesehen. Und statt schnell zu handeln, muss es eben dazu kommen, dass der Schreiber sie durch diesen Brief, durch diesen Vers ermahnt. Das heißt, wir können vielleicht davon ausgehen, dass so diese Talfahrt sich schon ein bisschen länger stattgefunden hat bei diesen Leuten. Und in meinem Fall vielleicht nochmal kurz als Beispiel, müsste ich einfach schnell zum Arzt gehen und dann wäre ich schmerzensfrei. Und ich hätte die Zeit dort viel mehr nutzen können und wäre nicht damit beschäftigt, irgendwelche Zwiebeln zu reiben oder irgendwie mit diesen Schmerzen klarzukommen. Aber so weit ist es leider nicht gekommen. Und so lasst uns das als Vorwand mal nehmen und uns auf einen weiteren Text aus dem Hebräerbrief einlassen, der für uns so eine Art Anleitung ist. Ein wunderschöner Text, der mir letztes Jahr vor allem sehr, sehr wichtig geworden ist. Bekannte Verse, wahrscheinlich kennt viele von uns diese Verse. Lasst uns die folgenden Verse mal lesen. Und zwar Hebräer 12, 1 bis 3. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete, und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Wunderschöner Text. Also ich bin ehrlich, wirklich, dieser Text hat mich letztes Jahr sehr, sehr begleitet und ich glaube auch, ist auch ein bisschen sinnbildlich dafür, dass es auch ein bisschen für die Arbeit, die wir machen als Gefährdenhilfe, als CESO Live, das gut beschreibt, worauf wir bauen, dass es im Endeffekt Jesus Christus ist. Und so auch wie Christen, ne? Wir sind nicht befreit von Leid, von Schmerzen oder sonstigen, wir haben genauso Probleme, eigentlich hat jeder von uns hier irgendwelche Probleme. Bei dem anderen gab es irgendwie andere Auswirkungen und diese Probleme sind sichtbar geworden. Und bei den anderen ist es vielleicht ein bisschen verdeckter und keiner weiß von dem Problem. Und so lebt man vielleicht auch mit diesen Problemen oder mit dieser geistigen Krankheit. Und wir wollen aus diesen drei Versen auch drei Punkte uns betrachten, die einfach gemeinsam erarbeiten. Zum einen müssen wir aushalten. Halte aus, halte du aus, der du heute hier sitzt, wahrscheinlich wirklich Probleme auch in deinem Leben hast und brich mit Sünde und Last. Das ist vielleicht einfach gesagt, aber wir wollen uns anschauen, was es heißt, wirklich mit Sünde, mit Lasten, die uns begleiten, die ja, wir ertragen müssen, zu brechen, diese abzulegen. Und dabei auch im zweiten Punkt zu schauen, was es heißt, auszuhalten und dabei auf Jesus zu gucken. Jesus, der unser Vorbild ist. Dann gibt es wunderschöne Verse auch im Hebräerbuch, die uns aufzeigen, dass Jesus sich mit uns kleinen Menschen ja, identifizieren kann. Und im dritten Punkt wollen wir auch gemeinsam betrachten, was es heißt, auszuhalten, hier auf Erden, und zu schauen auf das, was kommt. Auch da nehmen wir uns Jesus als Beispiel und wollen uns auch dort einfach als Glaubensgeschwister motivieren. Da kommen wir zu meinem ersten Punkt. Halte aus und brich mit Sünde und Last. Hebräer 12, Vers 1b. So lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Hier ist die Rede von einem Kampf. Die Bibel benutzt oft dieses Bild von Kämpfen, von Marathonlaufen, von Sport, ne, damit wir uns das vermutlich einfach ein bisschen einfacher vorstellen können. Und so auch wie Gläubigen. Ich denke, den Text können wir so in der Hinsicht auf uns beziehen. Wir laufen auch diesen Lauf, diesen Marathon, diesen Wettkampf. Und der Schreiber beschreibt hier zwei Dinge, die seine Empfänger, und ich denke auch wir damit heutzutage, ablegen sollen. Zum einen ist es die Sünde. Es ist ja das allbekannte Beispiel, oder nicht Beispiel, die Rede um die Sünde. Sünde beschäftigt uns, Sünde macht uns Menschen kaputt, Sünde führt uns von Gott hinweg, Sünde verändert uns meist zum Negativen. Wenn wir sündigen, dann gegen Gott und gegen sein Wort. Wir vergehen uns an dem Wort Gottes. Und es sind eben diese Sünden, diese Schuld, die wir tragen, die auch diesen Lauf einfach beschweren, den wir zu laufen haben, diesen Wettkampf, der uns, wo wir einfach durch die Sünde ja eingeschränkt werden, was uns beschwert und uns die Kondition wegnimmt oder die Beweglichkeit oder sonstiges im geistlichen Leben. Und oftmals ist es die Sünde und damit verbunden auch der menschliche Ungehorsam, warum wir handeln, so wie wir handeln. Es ist ja das menschliche Ego, was nach etwas trachtet, um etwas zu begehren, wo ich dann den Anspruch habe, okay, ich will diese Sache bekommen. Und deswegen handelt der Mensch, so wie er handelt. Deswegen sündigt er, deswegen sündigen wir, die wir auch hier sitzen als Kinder Gottes, weil wir schwach sind und eigentlich im Prinzip alles große Egoisten sind. Und ich weiß nicht, was du in deinem Leben für Dinge hast, womit du die Dinge des Lebens, die Löcher des Lebens versuchst zu stopfen. Ich glaube, wir können ja offen und ehrlich als Geschwister über Probleme reden. Vielleicht sitzt du hier und hast Probleme mit materiellen Dingen. Du begehrst nach Dingen. Und die Gier oder diese Habsucht, die kommt in dir hoch. Und da wären wir auch irgendwo wieder bei dem Ego. Vielleicht hast du ein Problem mit deinem eigenen Ego und kannst es irgendwie nicht zurückstellen. Das Ego regiert manchmal über unsere geistliche Natur. Vielleicht sind es Probleme, die du hast, die Bibel als Sünde beschreibt, wenn du ja keinen Frieden hast zwischen dir und deinem Nächsten, wenn du zum einen vielleicht nicht bereit bist zu vergeben oder du bist auch nicht bereit, Frieden zu bringen, um Vergebung zu beten. Oder auch in unserer Gesellschaft irgendwo ein Tabuthema, für unsere Gesellschaft schon was Normales, Begierden, Unzucht im sexuellen Bereich. Vielleicht haben wir auch damit Probleme. Und so verhindern uns all diese Dinge in unserem geistlichen Wachstum. Und wenn man da nicht rechtzeitig handelt, dann lässt man viele Dinge einfach über sich ergehen. Bei mir waren es die Schmerzen, ich hatte die Schmerzen, statt die irgendwie zu behandeln, aber warten wir mal ab. Ne? Und ich glaube, auch so ist es ganz oft mit Sünde in unserem Leben, die irgendwann in unser Leben kommt und wir oftmals irgendwie gar nicht handeln. Meinen irgendwie, irgendwie werde ich schon damit fertig. Ne? Aber oftmals ist es dann so ein Trieb und wir lassen das über uns ergehen. Und wenn man da nicht rechtzeitig handelt im Umgang mit der Sünde, dann sind wir eben in diesem sportlichen Sinne nicht kampfbereit oder nicht wettbewerbsfähig, diesen Marathon zu führen. Aber es sind nicht nur Sünden. Der Autor spricht hier auch von Lasten, spricht hier von Lasten, die Zuhörer beschäftigen. Lasten sind an und für sich etwas Wertneutrales. Lasten sind keine Sünde, wo man jetzt per se sagen kann, okay, es ist etwas Schlechtes. In Anbetracht der Empfänger, wenn wir uns die Empfänger, die Hebräer anschauen, dann hatten die eine gewisse Last, die sie zu tragen hatten. Wenn wir uns kontextuell einmal anschauen, was sie ausgemacht haben, gehen viele Ausleger davon aus, dass diese Hebräer ehemals Judenchristen waren, ein Leben mit Christus gelebt haben und irgendwie so das Problem hatten, ihren jüdischen Glauben, also diese jüdischen Tradition, so dieses Opferritual, was wir aus dem Alten Testament kennen, ein Tier zu opfern für die Sühnung der Schuld, der eigenen Sünde, haben sie irgendwie vermischt mit dem christlichen Glauben. Und da hat sich irgendwie so eine Gesetzlichkeit bei denen entwickelt, dass sie meinen, okay, wir müssen irgendwie wieder die Tradition aus dem Alten Testament mitnehmen und die mit dem neutestamentlichen Glauben verknüpfen. Und ich glaube, wir stehen vielleicht nicht in dieser Gefahr, solche Lasten auf uns zu legen. Ich glaube, wir werden nicht raus in den Wald gehen, uns irgendein Reh suchen und einen Altar bauen, um damit Schuld oder Zudeckung der Schuld zu bekommen. Wir wissen, Jesus Christus ist das einmalige Opfer. Aber ich glaube, auch wir stehen genauso in der Gefahr, uns Lasten aufzuerlegen, die uns geistig gesehen dann eher festbinden, als dass wir losgelöst sind, laufen zu können. Bei uns gibt es auch so eine gewisse Gesetzlichkeit, wenn wir meinen, dass wir uns unsere Rettung durch Christus, unsere Rettung uns selbst verdienen können, indem wir so eine gewisse Gesetzlichkeit uns anmaßen, dass wir Werke tun müssen, dass wir uns dementsprechend kleiden müssen, dass wir das und das tun müssen, damit wir gut vor Gott dastehen und somit Rettung bekommen. Also diese Dinge haben eine Relevanz, aber es ist nicht das, was uns glückselig vor Gott macht. Und auch solche Lasten können wir uns auflegen. Oder es gibt auch andere Lasten in unserem Leben, wenn wir vielleicht so ein bisschen bequem geworden sind, so die Liebe zur Bequemlichkeit, dass wir irgendwo ein Stück weit träge sind und uns so eine umgekehrte Last auflegen, dass wir irgendwie meinen, ach, wir müssen eigentlich gar nicht so viel machen, wobei uns die Bibel immer ermutigt, einfach aktiv zu sein. Genau das können Lasten in unserem Leben sein. Und so sollen wir diesen geistlichen Kampf kämpfen, diesen geistlichen Marathon kämpfen, von Lasten und von Sünden befreit, damit wir bereit sind, diesen Lauf vollenden zu können, was dieser Lauf mit sich bringt, will ich nochmal später ein bisschen darauf eingehen. Und wenn wir dann nochmal in die aktuelle Sportwelt schauen, haben wir zu meiner Linken so richtige Athleten, leider bin ich das nicht, aber vielleicht kommt es irgendwann noch so weit, Sportler und Athleten, die gut trainiert sind, die vorbereitet sind, diesen Lauf, diesen Marathon anzupacken, sieht man wahrscheinlich an deren Physis, also an deren, ihr Wohlbefinden, was den Körper angeht, den Körper zu trainieren, diszipliniert zu sein, aber auch in dem Fall die richtige Kleidung zu tragen. Zum Beispiel macht es keinen Sinn, mit Gummistiefeln oder so einen Marathon zu laufen oder wie es in London, bei einem London-Marathon der Fall war, sich ein Kostüm anzuziehen, dass man so diese Uhr ist, ne, der Big Ben, und so den Marathon läuft. Übertrieben gesehen, das schränkt uns natürlich komplett ein. Und das ist jetzt ein banales Beispiel, aber im geistlichen Sinne gibt es Dinge, die uns einschränken, bei unserem geistlichen Marathon, eben diese Sünde, diese Last. Und dabei stellt sich natürlich so oft die Frage, wie können wir frei werden? Es ist einfach gesagt, zu sagen, okay, leg dies und das ab und dann wirst du befreit einen Marathon laufen. Ich glaube, so einfach ist das leider in unserem Leben nicht. Und zum einen können wir natürlich da auch in die Bibel schauen. Es ist das Kreuz Jesus Christus, was uns tagtäglich daran erinnert, dass wir befreit sind von Schuld, dass wir bereit sind von Sünde, dass wir befreit sind von diesen Lasten. Durch Jesus Christus sind wir frei und Jesus Christus verspricht auch, dass er Menschen frei macht. Aber oftmals sind wir trotzdem Gefangene von uns selbst. Wir meinen, okay, wir können irgendwie frei werden, aber ich stelle uns da mal die Frage, ob wir wirklich an das glauben, was wir manchmal beten. Herr, befreie mich von meiner Schuld, ich bin müde. Ich glaube ganz oft, wenn ich so in mein Leben hineinschaue, sind es oft Floskeln, die wir tätigen, wo wir wirklich befreit werden wollen, wo wir wirklich diese Sünden und Schuld ablegen wollen, aber es vielleicht manchmal gar nicht so ehrlich meinen. Wir kennen so diese frommen, diese Floskeln, aber ich glaube, manchmal beten wir gar nicht wirklich um Befreiung, sondern sind irgendwie manchmal im Unglauben, meinen wir es beten zu wollen, aber irgendwie vertrauen wir daran nicht. Ich hänge schon so lange an diesem Problem und irgendwie verändert sich da nichts. Und so schmälert sich manchmal der Unglaube auch in diesen Lasten, weil wir irgendwie keine Veränderung in unserem Leben sehen. Aber ich glaube, die Bibel sagt auch, ihr bekommt nichts, weil ihr nicht bittet. Ne? Und ich glaube wirklich so, dieses Bewusstsein, okay, was kann der Sohn, was kann Jesus Christus wirklich in seinen Gläubigen vollbringen? Glauben wir wirklich auch an das, was wir erbeten? Aber auch gleichzeitig so dieser praktische Impuls, okay, bin ich auch bereit, was in meinem Leben zu verändern? Bin ich wirklich bereit, was zu machen? Sehe ich diese Schuld, sehe ich diese Last? Ich sehe, keine Ahnung, mein zerbrochenes Leben oder meine persönlichen Probleme. Ja, es ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Irgendwo ist es ja irgendwie auch was mir gut tut oder so. Ne? Wir reden Sünde schön. Und ich glaube, auch deswegen stecken wir oftmals in Problemen, tragen Sünde und Last mit uns mit, weil wir gar nicht bereit sind, einfach irgendwie zu handeln. Und so will ich darum bitten, dass wir uns selbst reflektieren, wie wir mit Sünde, mit Lasten umgehen und ob wir wirklich an das glauben, was Christus in Menschen machen kann, und sind wir auch bereit zu handeln, wirklich Lasten und Sünde abzuerlegen, das ist ein Kampf, ne, damit wir befreit diesen Marathon laufen können. Und der Text zeigt uns auch, was wir ja in Krisen des Lebens machen sollen. Wenn wir einmal den zweiten Punkt betrachten, halte aus und schaue auf Jesus, fordert der Text uns zu zwei Dingen auf. Zum einen Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, und Vers 3, achtet doch auf ihn. Also wie mir zwei Aufforderungen, die wir aktiv machen sollen. Dieses Hinschauen auf Jesus, was er vollbracht hat, das meint etwas Aktives. Es ist eine Haltung im Glauben. Es ist nicht nur einfach ein physisches Hingucken, sondern ein erwartungsvolles Hinschauen im Glauben, dass der Herr Jesus, was er fabriziert hat am Kreuz, dass es auch für uns gilt. Und gerade in Zeiten der Schwäche, gerade wenn Sünde und Last uns runterzieht, sollen wir unseren Blick auf Jesus richten. Und so wie ein Sportler ein Ziel vor Augen hat, so sollen wir Jesus Christus vor Augen haben. Alexander Bruce, ein schottischer Theologe, sagte in dem Kontext dieser Verse folgende Worte: Einer ragt aus der gesamten Menge heraus. Der Mann, der als erstes ein vollkommenes Leben durch Glauben in die Wirklichkeit umsetzte, der unbeirrt die bitteren Leiden am Kreuz ertrug und der Schande nicht achtete, von einem Glauben aufrecht gehalten, der sich so lebhaft die kommende Freude und Herrlichkeit vorstellen konnte, dass das gegenwärtige Bewusstsein von Schmerzen und Schande überwunden wurde. Und wieder einmal ist es, ja, Jesus Christus. Jesus Christus, unser Vorbild. Jesus Christus, der nicht nur eine Sache begonnen hat, sondern sie auch verendet hat. Wenn wir ein Kapitel zurückblättern, dann zeigt der Autor die Glaubenshelden des Alten Testamentes auf. Ein Abraham, ein David, ein Noah, die im Glauben gehandelt haben und Gott sie somit gerecht gemacht hat. Und da können wir auch in Vers 1 lesen, dass es diese Wolke von Zeugen, die wir haben, die auch diese Zuhörer haben, diese Zeugen, die ihnen Mut machen sollen, wirklich ihr Leben wieder umzukrempeln, damit sie wieder diesen alten, diesen geistlichen Zustand erreichen. Aber Jesus steht auch über diese Glaubenshelden. Jesus steht über diese Glaubenshelden, weil er es begonnen hat, diesen Glaubensweg mit Christus, und ihn auch verendet hat. Jesus steht über diese Glaubenshelden aus Kapitel 11. Er trug das Kreuz. Dieses Kreuz war mit Schande, mit Schmach verbunden. Er wurde abgelehnt von Menschen. Bald ist Ostern, gedenken wir natürlich wieder ein bisschen mehr dran. Ich denke mal, was sind Gedanken, die wir uns tagtäglich vor Augen führen, was Christus wirklich für uns gemacht hat. Ich glaube, als Gläubige meinen wir oftmals, okay, wir nehmen das Evangelium an, diese gute Nachricht, brauchen die zur Bekehrung, und dann klammern wir das irgendwie alles ein bisschen aus. Aber ich glaube, wir müssen tagtäglich vom Evangelium zehren, weil wir kleine, unbedeutende Menschen sind, die eben Sünder sind, die durch Christus gerecht gesprochen wurden, diese Sohnschaft, diese Kindschaft mit Gott haben. Aber wir trotzdem immer in Sünde verwickelt sind oder diese Lasten auf uns nehmen. Er wurde abgelehnt von Menschen, und nicht nur von Menschen abgelehnt, sondern er wurde am Kreuz auch für einen Moment von Gott verlassen. Doch Christus nahm diese Last auf sich und er trug diese. Er war bereit, diesen geistlichen Marathon zu laufen. Und ich meine, jetzt können wir sagen, okay, Jesus ist Gottes Sohn und Jesus hatte irgendwie andere Voraussetzungen. Ne? Natürlich fiel es ihm vielleicht ein bisschen einfacher. Aber ich bin klein und schwach, oder ich bin schon seit Jahren in diesen Problemen involviert oder trage diese Lasten mit mir, die ich irgendwie nicht so richtig ablegen kann. Wir sollen auf Jesus schauen. Weil was Trost, oder was für mich, ich denke mal auch für uns ein großer Trost ist und auch sehr mutmachend, dass wir auch im Hebräerbrief lesen können, dass bei Jesus wahrscheinlich nicht alles so schnell und einfach war. Jesus kann sich mit uns kleinen Menschen identifizieren. Jesus wurde auch versucht, wie wir Menschen. Jesus hatte auch zu kämpfen mit diesen Dingen, mit diesen Problemen aus dem Alltag. Wenn wir uns einmal diese Stelle aus Hebräer 4, Vers 15 anschauen, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Doch ohne Sünde ist. Jesus weiß, was es heißt, vom Bösen versucht zu sein. Wir erinnern uns vielleicht an Matthäus 4, die Versuchung in der Wüste, wo Jesus ja wirklich dem Bösen, diesem Satan, widerstehen musste, der in Zeiten der Not 40 Tage gefastet, von dem Satan einfach versucht worden war. Und wir lesen auch in den Evangelien immer so andere Begebenheiten, wo man menschlich gesehen davon ausgehen kann, okay, hier hätte sich Jesus auch für was ganz anderes entscheiden können, so diesen schnellen Weg, um vielleicht auch dieses menschliche Ego zu stillen. Aber Jesus hat es nicht gemacht. Und wir lesen auch hier, obwohl er in diesem Ding versucht worden war, er standhaft geblieben ist. Jesus kann sich mit uns kleinen Menschen in jeglicher Hinsicht identifizieren. Und so habe ich es heute schon oft erwähnt und ich mache es einmal mehr, dass wir in Schwachheiten, in Zeiten der Nöte auf Jesus schauen. Und das Interessante ist, und ich glaube auch so, wie es bei Sportlern ist, die haben immer eine Motivation vor Augen. Marathon zu laufen, kann auch Erster, Zweiter, Dritter zu werden oder den Marathon in einer gewissen Zeit abzuschließen. Und so war das bei Jesus ein Stück weit auch. Wir lesen in Vers 2b, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Jesus war bereit auszuharren, weil Jesus auf das geguckt hat, was eines Tages ihn erwarten wird. Er war bereit, diesen Leidensweg durchzugehen, weil er ein Ziel vor Augen hatte. Jesus hat also diese Schande und diese Lasten auf sich genommen und hat sie, im Text lesen wir, als wäre es nichts, als für nichts erachtet. Er war bereit, diesen unwürdigen Weg zu gehen, dieses Kreuz zu tragen und gekreuzigt zu werden, von Menschen verraten, von seinen eigenen Freunden, von seinen Jüngern mitverraten zu sein, behandelt zu werden wie ein Verbrecher, gepeitscht, geschlagen. Jesus tat das alles, weil er auf das geschaut hat, was danach sein wird. Im Text lesen wir, dass er zu einer gewissen Zeit zur Rechten Gottes sein wird. Er wird also Majestätsherrschaft oder diesen Anspruch als Majestät, als Herrschaft empfangen. Und so will ich auch uns die Frage stellen, wenn Christus unser Vorbild ist, ob wir ein Ziel, wir Christen, ob wir Nachfolger Jesu ein Ziel vor Augen haben. Wenn wir nochmal zurück zu dem Massageöl zurückkommen. Ne? Also wenn ihr ein Massageöl, so eine Flasche mal seht, dann denkt immer an Ausharren, dass ihr es nicht in eure Ohren kippt, sondern direkt einfach zum Arzt geht. Denn von mir war das ein falsches Ausharren. Aber wenn wir nochmal an dieses Massageöl zurückdenken, müsste es ja eigentlich offensichtlich sein. Ne? Hätte ich gewusst, dass es Massageöl wäre, hätte ich das wahrscheinlich nie verwendet. Und eigentlich müsste man davon ausgehen, dass ich bei der nächstbesten Möglichkeit einfach hätte zum Arzt gehen sollen, diese Tagesfahrt in Kauf nehmen sollen. Der preisliche Aufwand damit hinzufahren, zurückzufahren, die Medikamente auf sich zu nehmen. Aber in dem Fall war es entweder mein Stolz, der mich daran gehindert hat, oder zu meinen, okay, ich bin noch jung, die Schmerzen werden irgendwie von selbst weggehen. So habe ich mir quasi meine Heilung verbaut und habe sie um vier, fünf, sechs Wochen hinausgezögert. Ich habe es ein bisschen ausgeklammert, in dem Fall, was es heißt, befreit von Ohrenschmerzen das Leben zu leben. Denn wären diese Schmerzen von Anfang an weg gewesen, dann wäre ich auch eben als Mensch viel brauchbarer gewesen und hätte krank dort mit den Missionaren mehr machen können, wir hätten dort irgendwie praktisch mitdienen können. Aber es gab Tage, wo ich einfach mit mir selbst beschäftigt war, diese Schmerzen hatte und auch mal im Bett geblieben bin. Und so will ich uns die Frage stellen, ob wir ein Ziel vor Augen haben, schmerzensfrei zu sein, aber auch im geistlichen Leben ein Ziel vor Augen in der Nachfolge zu haben. Jesus hat es uns hier vorgemacht. Und leben wir ein Leben in Nachfolge, Gehorsam vor Gott? Oder leben wir vielleicht ein Christsein, was etwas eingeschlafen ist? Wir leben vielleicht ein Christsein, welches diese Kampfeslust, so dieses Bereitsein, so diese Disziplin durch Trägheit ersetzt hat. Oder auch die Sorgen des Alltags, die uns erdrücken, die ja Lasten für uns sind, dass wir durch diese Sorgen Jesus einfach oder Gott einfach in unserem Leben ausklammern. Zum Beispiel ganz oft in meinem Leben und ich denke mal auch in unserem Leben vergessen wir, was die Bestimmung für uns Kinder Gottes eigentlich ist, was es heißt, zum Beispiel ein Leben in Ewigkeit zu leben. Es gibt zwei schöne Verse aus dem Neuen Testament, Jakobus 1, Vers 12, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Oder 2. Timotheus 4, Vers 8, von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb geworden haben. Ewiges Leben. Wir wissen, dass dieses irdische Leben bald vorbei ist. Christus hat auf das geguckt, was kommen wird. Schauen wir auf das, was noch kommen wird? Oder sind wir in unserem Christsein mit uns selbst beschäftigt? Die Alltagssorgen, die uns erdrücken, vergessen wir unsere Bestimmung. Wir lesen hier von einer Krone, die die gläubigen Kinder empfangen werden. Eine Krone, die für Rechtfertigung durch den Glauben steht. Ein Ausharren in dieser Welt. So will ich auch uns ermutigen, Geschwister hier in Paderborn. Lebt es einander aus. Motiviert euch, sich einander zu reflektieren. Okay, warum lebe ich mein Christsein? Lebe ich einfach ein frommes Leben, weil ich ein guter Mensch bin? Oder lebe ich mit einem Antrieb, mit einem Ziel vor Augen, mit Perspektiven? Und ich glaube, oftmals müssen wir uns immer wieder vor Augen halten oder ins Gedächtnis rufen, für wen wir unser Leben leben und warum wir dieses Leben so leben sollen, wie wir es leben sollen. Lass uns selbst motivieren, damit wir auch ein Ziel vor Augen haben, so wie Jesus es hatte. In dem folgenden Bild, wenn wir nochmal bei der Sportwelt bleiben, so ein bekanntes Bild, ein Sportler, der eine Motivation vor Augen hat, in seinem Fall sind es Karotten, kann ich nicht nachvollziehen. Ich glaube, wenn man Sport macht, dann hat man eigentlich immer Bock auf etwas Ungesundes. Aber ich glaube auch so, dass wir uns vor Augen führen, okay, was erwartet uns, wenn unser irdisches Leben vorbei ist? Warum lohnt es sich so zu leben, wie wir leben? Dass wir Christus vor Augen haben, dass wir die Ewigkeit vor Augen haben, dass wir auf das schauen werden, was kommt. Und eine Zeit, wo es dann auch keine Sünden und keine Lasten mehr gibt, warum es sich also lohnt, diese Sünden und diese Lasten abzuschütteln. Dieser Kerl war bereit, er begehrt diese Karotten oder dieser Karotte und so auch wir in unserem geistlichen Leben. Ja, lasst uns das Leben bewusst leben, lasst uns auf Jesus schauen, damit wir befreiter durch dieses Leben gehen können. Amen. Ja, Herr Jesus, wir treffen uns hier heute an diesem Sonntagmorgen und dürfen diese Gemeinschaft leben, dürfen hier einfach in deinem Wort schauen, dürfen schauen, was du in Menschen gemacht hast, Herr. Und ich glaube, so sind wir trotzdem alle, die wir hier sind, in irgendeiner Art und Weise gefährdet, Herr. Denn wir stehen auch tagtäglich in der Gefahr zu fallen. Vater, und ich will dich um uns bitten, dass wir uns wirklich ein Ziel vor Augen, dass wir es tagtäglich uns vor Augen führen, was es heißt, wirklich als deine Kinder in Nachfolge zu leben. Dieses Christsein nicht nur auf einen Sonntagmorgen zu beschränken, sondern tagtäglich uns für dich und gegen die Sünde zu entscheiden, diese Lasten abzuerlegen. Vielen Dank, dass du uns da das größte Vorbild bist und dass du wie wir Menschen, dass du uns kennst, dass du weißt, was uns beschäftigt, dass du auch versucht worden bist, Herr, und diese Sünden, diese Nöte, diese Lasten kennst, Herr Jesus. Ja, Vater, ermutige uns, wieder Schritt im Glauben zu wagen. Erquicke uns, wie es in deinem Wort heißt, dass wir verändert werden und wirklich dir zu ihrem Leben auf das schauen, was kommen wird, Herr Jesus, und nicht nur diese irdischen Güter vor Augen haben. Amen.